Das Projekt ist eine Waffe. Mit interdisziplinären Teams arbeitet der Architekt und Städtebauer Jorge Mario Jauregui im Rahmen des Projektes Favela Barrio in den Armenvierteln von Rio de Janeiro. Bei seinen Urbanisierungsprojekten bezieht sein Team die Favela-Bewohner als Spezialisten für ihr Wohn- und Lebensumfeld in die Planungsprozesse ein. Für Jauregui eröffnet die Planung Möglichkeiten, den Dialog zwischen Integrierten und Ausgeschlossenen zu suchen, um einen Waffenstillstand im sozialen Krieg zu erreichen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, voneinander zu lernen und so die Lebensumstände zu verbessern. Der Herausgeber des in Kassel erscheinenden Stadtteilzeitmagazins, Klaus Scharke, sprach im November 2006 mit dem Dokumenta 12 Teilnehmer und Träger des Veronica Rudge Green Prize in Urban Design, dem internationalen Städtebaupreis der Universität Harvard, der Jauregui für die städtebauliche und architektonische Aufwertung von Fernão Cardim, Vidigal und weiterer Favelas in Rio de Janeiro zuerkannt wurde.
Herr Jauregui, Sie arbeiten in den Favelas, den Armenvierteln von Rio de Janeiro. In Europa denkt man dabei an Gewalt, Drogen, Armut, ungesunde Wohnverhältnisse und ein uneingeschränktes Wachstum. Wie sehen Sie die Favelas?
Sicherlich sind viele dieser Faktoren in den Favelas präsent. Das unkontrollierte Wachstum, die Gewalt, die Mittellosigkeit, schlechte Umweltbedingungen und die Verwahrlosung. Aber es gibt auch noch eine andere Seite, die in den Medien meist nicht gezeigt wird. Ein hohes Maß an Organisation. Viele Favelas haben Internetzugang, eigene Webseiten und sie stehen sowohl untereinander als auch mit Leuten außerhalb der Favelas in Kontakt. Mit nichtstaatlichen und internationalen Organisationen und mit Experten oder anderen Menschen, die auf verschiedenste Weise dazu beitragen, dass sich die Situation in den Favelas ändert. All die benannten Probleme sind existent, aber gleichzeitig haben die Favelas ein hohes Umwandlungs- und Entwicklungspotenzial. Dazu muss man einen Weg finden, die Mittel von außerhalb der Favelas, mögliche Investitionen, finanzielle und technologische Unterstützung, Ideen und Vorschläge zu vereinen, um die interne Produktion und die Arbeitskraft neu zu organisieren. Worauf man auf jeden Fall sehr achten muss, ist, dass das hohe Maß an Solidarität und gesellschaftlichem Leben gewahrt bleibt, welches in den Favelas trotz der fatalen sozialen Bedingungen herrscht. In den Favelas fühlt sich niemand einsam. Man unterstützt sich gegenseitig, man hält zusammen, man leiht sich Dinge und gibt sie wieder zurück. Was der Mittelschicht verloren gegangen ist, ist in den Favelas vollkommen üblich. Dies hat in letzter Zeit Aufmerksamkeit erregt und Leute angelockt. Man spricht sogar von Favela-Tourismus. Dabei geht es darum zu sehen, wie diese Menschen leben.
Wie viele Menschen leben in Rio de Janeiro in Favelas? Wie definieren Sie eine Favela?
Was macht also eine Favela aus? Erstens, bestimmte soziale Umstände, wie wir sie zuvor beschrieben haben. Mittellosigkeit, Dienstleistungsmangel, schlechte Zugänglichkeit, ein zerrüttetes soziales und ökologisches Umfeld. Zweitens, die Tatsache, dass die Menschen dort nicht die Eigentümer ihrer Grundstücke sind. Deshalb investieren sie immer mit dem Gedanken, dass ihnen ihr Grundstück eines Tages wieder genommen werden könnte. Das ist der Grund, warum die dort Lebenden nicht auf sehr sorgfältige Weise bauen. Sie bauen immer mit dieser Ungewissheit, ob sie alles, was sie investiert haben, wieder verlieren könnten. 30% der Fläche Rios ist deshalb mit Favelas bebaut. Von rund 5,5 Millionen Menschen leben 1,2 Millionen in Favelas und es gibt 700 Favelas verschiedener Größe. Kleine, in denen 500 Familien wohnen. In den großen, beispielsweise La Rosinha, leben 150.000 Menschen oder Complejo del Alemán, wo rund 97.000 Menschen wohnen und die zudem eine derer ist, in welcher die meisten Gewalttaten stattfinden. Dort regiert der Drogenhandel und die Drogenhändler sind sehr einflussreich. Vor 2 oder 3 Jahren wurde der Journalist Tim Lopez umgebracht, was großes Aufsehen erregte. Daraufhin wurden Polizeieinsätze vorgenommen.
Trotz aller Probleme berichten Sie, dass die Favelas in ihrer sozialen Struktur etwas aufweisen, was in der Mittelschicht nicht mehr existiert. Wie beschreiben Sie den Unterschied zwischen der formellen Stadt, wo die Mittelschicht lebt, und der informellen Stadt, den Favelas?
Es handelt sich um komplett andere Modelle von Stadt, beispielsweise in ihrem Erscheinungsbild. In der formellen Stadt haben wir geordnete, geradlinige Straßenverläufe, prinzipiell schachbrettartig um Häuserblocks angeordnet. Die Struktur der formellen Stadt beruht also auf der euklidischen Geometrie. Die Struktur der informellen Stadt basiert auf etwas viel zeitgenössischerem, und zwar auf der nicht-euklidischen Geometrie, der nicht-linearen Geometrie. Ich bezeichne das als Möbius-Schleife, eine Geometrie, bei der durch eine Verdrehung die innere und die äußere Seite ineinander übergehen. Dies ist sehr wichtig, um heutzutage die neue Beziehung zwischen dem, was staatlich ist und dem, was privat ist, zwischen dem Inneren und dem Äußeren, dem Individuellen und dem Gemeinschaftlichen, dem Gebäude und der Stadt zu überdenken. Die Favela bietet hier auf zeitgenössische Art Elemente, um die Gegenwart auf eine kühnere und herausforderndere Weise zu betrachten, als dies in der traditionellen Stadt überhaupt möglich ist.
Sie haben in verschiedenen Favelas in Rio gearbeitet. Wie werden dort Projekte umgesetzt?
Die Behörden schreiben einen Wettbewerb aus, um Ideen für die Urbanisierung einer Favela zu sammeln. Es gibt verschiedene große Favelas, die man in 4 Gruppen einteilen kann. Klein, mittelgroß, groß und territorial. Bei den Territorialen handelt es sich um einen ganzen Siedlungszusammenhang, eine Unzahl an Favelas, die gemeinsam ein ganzes Gebiet der Stadt ausmachen. Eins dieser Gebiete heißt Faja de Gaza, Gazastreifen. Der Name, der mit Palästina in Verbindung gebracht wird, geht auf die Tatsache zurück, dass es sehr gefährlich ist, diesen Gazastreifen zu durchqueren. Man läuft Gefahr, in Auseinandersetzungen zwischen Drogenhändlern und Polizei oder unter den Drogenhändlern selber zu geraten. Der Drogenhandel stellt heutzutage in allen Favelas ein großes Problem dar. Etwa 5% der Bevölkerung lebt davon. Es ist also nur für einen kleinen Bevölkerungsteil eine Wirtschaftstätigkeit. Warum gibt es die Drogenhändler? Weil der Staat nachlässig war, weil er über die Probleme hinweggesehen hat. Der Staat hat sich nicht ausreichend gekümmert, ist nicht fähig, die Probleme zu antizipieren und bietet keine Alternativen, damit es keine Favelas mehr gibt. Bessere Bedingungen, um über eine Wohnung oder Arbeit verfügen zu können. Zugang zum Gesundheitswesen, Bildung, Transport, eine angemessene Lage in der Stadt und so weiter. Die Favela ist ein Anzeichen dafür, dass in einer Gesellschaft etwas nicht in Ordnung ist.
Apropos Drogenhandel. In Europa hört man, dass man auf keinen Fall in die Favelas gehen sollte. Sie berichten, dass es jetzt auch Favela-Touren gibt. Wie kommen die Touristen oder auch Sie zum Arbeiten in die Favelas? Haben diese Viertel eigene Gesetze, die auch für Außenstehende gelten?
Beides trifft zu. Man kann nicht so einfach in eine Favela hineinspazieren. Man muss einen Besuch ankündigen und den Zeitpunkt ausmachen. Wenn ich mich morgen dazu entschließe, in eine Favela zu gehen, ist das nicht möglich. Weder für mich noch für andere Bürger. Diese Gebiete sind immer abgegrenzter, mit eigenen Regeln und Gesetzen, jenseits der allgemein gültigen. Eine Folge der Gewalt, des Kampfes zwischen Polizei und Drogenhändlern und der Auseinandersetzung unter den Drogenhändlern selbst. Das Einzige, was der Staat normalerweise in den Favelas unternimmt, ist dort Polizeikräfte einzusetzen. Eine nicht sehr kluge, weil gewaltsame Reaktion, die Gewalt nur noch verstärkt. Wenn wir ein Projekt planen und umsetzen wollen, sprechen wir zunächst mit der Nachbarschaftsversammlung. Wir arbeiten ausschließlich in Favelas, in denen es eine organisierte Nachbarschaft gibt. Wir sprechen mit den Nachbarschaftsrepräsentanten, die von allen Bewohnern der Favela als solche anerkannt sind und die deren Wünsche zum Ausdruck bringen, was die Bewohner möchten, was ihnen fehlt, welche Probleme sie haben, ihre Pläne, ihre Ideale. Begleiten diese Menschen uns Planer in der Favela, ziehen sich die Drogenhändler zurück und es kommt zu keinen Konfrontationen. Der Passierschein für einen Architekten, um sich in einer Favela aufzuhalten, ist es, viele Zeichnungen und Pläne bei sich zu tragen. Dann wissen die Leute, dass ich harmlos bin und es ist den Drogenhändlern gleichgültig.
Welche Partizipationsmöglichkeiten bieten Sie den Bewohnern an, wenn Sie in deren Umfeld ein Urbanisierungsprojekt verwirklichen wollen?
Die Frage der Beteiligung ist schon seit den Anfangszeiten des Städtebaus eine sehr wichtige und niemals vollkommen geklärte. Es gibt Planer, die das Projekt außerhalb ausarbeiten möchten, um es dann in die Favela zu bringen und umzusetzen. So läuft es beispielsweise in China, was von Gerkan mit seinem Projekt einer neuen Stadt vorgestellt hat. Dort gibt es eine autoritäre Staatsgewalt, die ein Projekt in Auftrag gibt. Und dieses wird dann umgesetzt, ohne die Menschen zu fragen, ob sie es gut finden oder nicht, ob sie es wollen oder nicht und ohne deren Meinung zu berücksichtigen. Das war übrigens auch die Haltung der Moderne. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa kamen Architekten und Stadtplaner von außen mit ihrer eigenen Konzeption von Stadt, von Gebäuden und öffentlichem Raum und wandten diese auf einen Ort an, ohne die Menschen, die dort lebten, zu fragen, ob sie das Projekt gut finden oder nicht. Die Moderne zwang die Leute, an diesen Orten zu leben. Heutzutage, nachdem wir diese Arbeitsweise kritisch analysiert haben, gehen wir genau vom Gegenteil aus. Wir besuchen die Orte, befragen die Menschen, wir sprechen mit ihnen. Darüber interpretieren wir die Nachfrage der Menschen vor Ort und können sie vom architektonischen und urbanistischen Standpunkt aus in beständige, formale und räumliche Strukturen umsetzen. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, das zu tun, was die öffentliche Hand oder der Kunde möchte. Man muss interpretieren, ob die Nachfrage angemessen und richtig ist, und man muss sogar feststellen, ob die Wunschvorstellungen aus Sicht der Betroffenen nicht zu niedrig angesetzt sind. Daher beinhaltet ein Projekt auch immer eine didaktische Dimension. Es macht dem Gegenüber deutlich, was er eigentlich hätte verlangen können, er vor dem gemeinsamen Dialog aber noch gar nicht wusste.
Kann man für eine nachhaltige Entwicklung sorgen, wenn man auf solche Art in diesen Vierteln arbeitet?
Die Frage der Nachhaltigkeit solcher Interventionen beschäftigt heute sowohl die Menschen der formellen als auch in der informellen Stadt und alle Investoren. In der Theorie beschäftigt man sich damit, in der Praxis sieht das manchmal ganz anders aus. Noch immer werden Eingriffe vorgenommen, welche die natürlichen Bedingungen beschädigen und modifizieren, die an einem Ort bereits existiert haben, seien sie landschaftlicher, touristischer, ökologischer, städtebaulicher oder sonstiger Natur. In den Favelas wurde im Regelfall schon ein bestimmter Bereich des Gebiets mit einer Übernutzung strapaziert. Es wurde mehr als nötig und dem Ort nicht angemessen gebaut, ja sogar in Risikogebieten. Daher versuchen wir in unseren Projekten, das Besiedlungsgebiet zu reduzieren und soweit das möglich ist, die ursprünglichen Umweltbedingungen wiederherzustellen. Heutzutage reißen wir die Menschen aber nicht mehr aus ihrer gewohnten Umgebung und bringen sie an einen völlig anderen Ort, wie es zu Zeiten der Militärdiktatur gemacht wurde. Wir siedeln die Bewohner an einem anderen, freien Ort in ihrer Favela an, immer in der Nähe des Gebietes, wo sie bereits lebten. Das können öffentliche oder private Grundstücke sein, über welche die öffentliche Hand verhandeln muss. Man muss erreichen, dass der Staat diese Grundstücke kauft, um dort sowohl Wohnraum für die Menschen zu schaffen, die die Risikogebiete verlassen müssen, als auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, einen Versammlungsraum, einen Sportplatz, eine Sporthalle, ein Kulturzentrum. Also eine Reihe von Einrichtungen, die dem Zusammenleben förderlich sind. In diesem Sinne gibt es drei wichtige Faktoren, die eine nachhaltige Entwicklung fördern. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen, das Ausüben von Sportarten, in denen man Chancen hat, erfolgreich zu werden, um seine Situation zu verbessern, und die Schaffung sinnvoller Freizeitaktivitäten. Wenn man es richtig anstellt, entstehen auf diese Art Orte, an denen etwas geschaffen wird, die Ressourcen produzieren, die zu neuen Orten der Zusammenkunft werden können und somit das gesellschaftliche Leben befördern. Solche Orte tragen dann auch zur wirtschaftlichen Verbesserung bei und machen den Menschen bewusst, warum sie das, was nun vorhanden ist, mit mehr Sorgfalt behandeln und erhalten sollten, damit die erfolgte qualitative Umwandlung zu einem gesünderen und angenehmeren Umfeld, das nicht so sehr verfällt, für die Zukunft erhalten bleibt.
Nach all dem, was Sie sagen, scheint es so, als ob die Arbeit der Architekten, der Stadtplaner oder der Ingenieure sich in der Praxis fundamental von dem unterscheidet, was wir in der Universität lernen.
Ja, der informelle Städtebau ist vollkommen anders. Es gibt ganz andere Richtlinien als in der formellen Stadtplanung. Etwa die Vorschriften, die auferlegten Regeln, die langfristige Planung. Hier muss man alles den Umständen anpassen. Alles muss überarbeitet werden und gleichzeitig neu konzeptualisiert werden, um einige grundlegende Richtlinien vorgeben zu können. Das sind bestimmte Leitlinien, an denen sich die Entwicklung der Dinge orientieren kann, wobei aber ein großer Freiraum erhalten bleiben muss, damit möglichst viele der Probleme direkt vor Ort gelöst werden können. Probleme, die diese Menschen zu lösen wissen, für die sie aber finanzielle und technische Unterstützung brauchen, damit sie dabei erfolgreich sind und es nicht falsch angehen. Die informelle Stadt kann genauso interessant sein wie die formelle Stadt oder sogar noch interessanter.
Seit wann wird auf diese Art gearbeitet?
Seit 10 Jahren, seit der Inhalt des Projektes Favela Barrio abgefasst wurde. Es handelt sich um ein Programm, das auf allen Erfahrungen, die jemals im Zusammenhang mit Bau- und Urbanisierungsprozessen in Favelas gemacht wurden, aufbaut. Früher intervenierte man immer nur in Teilbereichen. Der Wiederaufbau von kleinen Häusern, die eingefallen waren, die Erstellung von Infrastruktur, der Bau einer Straße, die Ausbesserung einer zerfallenden Mauer, die Sicherung eines Abhangs. Jetzt vereinen wir alles, um gemeinsam zu versuchen, alle Probleme gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Bauliche, soziale, ökologische und auch die Frage hinsichtlich der Sicherheit der Bürger. Wir sind jetzt imstande, erstmal einen Entwurf von Stadt zu denken, um dann die konkreten Maßnahmen zu veranlassen, die im Einzelnen ergriffen werden.
Sie haben schon an mehr als 25 dieser Urbanisierungsprojekte gearbeitet und mittlerweile ist doch eine gewisse Evaluierungsperiode verstrichen. Was ist aus Ihrer Sicht erreicht worden?
Wenn solch ein Projekt verwirklicht wird, bewirkt das einen grundlegenden Wandel. An erster Stelle wandelt sich das Selbstwertgefühl des Favela-Bewohners. Diese Menschen fühlen sich von der Gesellschaft selbst ausgeschlossen. Ihnen ist es peinlich zu sagen, wo sie wohnen. Nachdem eine Urbanisierung durchgeführt wurde, sind sie nicht nur stolz auf ihren Wohnort, sondern sie haben dann auch einen offiziellen Wohnsitz, den sie angeben können, um in der formellen Stadt einen Kredit zu beantragen. Bei der Bank, die diesen vorher mangels Wohnsitz nicht bewilligte, da sie vorher nicht rechtmäßig eingetragen waren. Weil sie nun in einem strukturierten Umfeld leben, wo sogar ästhetische Attribute eine Rolle spielen, haben die Bewohner jetzt ein Selbstwertgefühl. Wir versuchen in allen Dingen, allen Räumen, Plätzen und Straßen, die wir schaffen, Ästhetik und Funktionalität zu vereinen. Es geht nicht nur um die Funktionalität, denn auch das Recht auf Ästhetik steht auf dem Spiel. Auch die Ästhetik wirkt sich auf das Wohlbefinden der Favela-Bewohner aus. Sie können frei heraus sagen, wo sie wohnen. All dies hat sogar schon den Neid in umliegenden formellen Vierteln bewirkt. Sie sind auf den so positiven Wandel, den manche Favelas, in denen eine Urbanisierung stattfand, erlebt haben, neidisch. In etwa 200 von 700 Favelas wurden schon Projekte umgesetzt. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber die Favelas, in denen schon gearbeitet wurde, werden als Referenzobjekte wahrgenommen und die Menschen haben dies in eine politische Forderung umgesetzt. Alle Politiker, die sich heutzutage als Kandidaten aufstellen lassen, müssen verkünden, was sie in Favela Barrio machen werden. Wenn nicht, gewinnen sie auch nicht die Wahlen.
Gibt es Grenzen bei der Arbeitsmethode, die Sie in diesen Vierteln anwenden?
Auf der einen Seite gibt es finanzielle Grenzen, aber die Größe der Favela spielt auch eine Rolle. Wie ich schon sagte, es gibt kleine Favelas mit bis zu 500 Familien, in den mittelgroßen leben zwischen 500 und 3500 Familien, in den großen zwischen 3500 und 12.000 und dann gibt es noch die territorialen Favelas, in denen über 12.000 Familien leben. Für jeden dieser Favela-Typen gibt es Arbeitsmethoden, für die verschiedene Mittel nötig sind. Die Gliederung in Bundesstaaten, Gemeinden und Provinzen wirkt sich auf unsere Arbeit in den territorialen Favelas aus. Anders als in den kleinen oder mittelgroßen Favelas. Dort werden die Planungen von den Gemeinden übernommen. Wenn es um territoriale Favelas geht, sind mehrere Gemeinden verantwortlich und es müssen Unterredungen mit der Bundesregierung, mit den Regierungen der Provinzen und den Bürgermeistern geführt werden. Also gibt es unterschiedliche Aufträge, sowohl was die Mittel betrifft, als auch die Technik und ebenfalls verschiedene Methodiken, um je nach Favela-Größe an die Sache heranzugehen.
Wie viele Mitarbeiter sind im Verlauf eines Projektes beteiligt?
Es gibt verschiedene Teams. Ich gehöre dem technisch-planerischen Team an, das als Genossenschaft arbeitet. Wir sind eine Architekten-, Stadtplanungs- und Ingenieurgenossenschaft, die als Firma das Projekt in Auftrag nimmt. Der Staat vergibt es und wir beauftragen dann wiederum Soziologen, Sozialarbeiter, Techniker und beschaffen die erforderliche Ausstattung, um das Projekt zu verwirklichen. Das ist eine notwendige Struktur, denn vom ersten Moment an bis zum Abschluss der Planung nimmt die Projektentwicklung zwischen 6 und 9 Monaten in Anspruch. Sind die Planungen abgeschlossen, findet, abhängig vom Umfang der Bebauung, die Ausschreibung statt. Erst findet eine Ausschreibung für die Planung statt, dann für die Bebauung und das Bauunternehmen. Bis zu einer Summe von etwa 1,6 Millionen Euro bekommt ein nationales Unternehmen den Zuschlag. Gehen die Investitionen darüber hinaus, muss es eine internationale Ausschreibung geben, da die Interamerikanische Entwicklungsbank diese Projekte finanziert. Der Bezirk erhält ein langfristiges Darlehen über mehr als 25 Jahre. Auf diese Weise findet die Umsetzung statt. Dies ist das Verfahren.
Was passiert nach den Baumaßnahmen?
Wenn die Bebauung beendet ist, wird eine Beratungsstelle für urbanistische und soziale Angelegenheiten eingerichtet, wo 2 Mitarbeiter der öffentlichen Hand, ein Ingenieur, ein Architekt, ein Sozialarbeiter aus der Gemeindeverwaltung und ein Gemeindevertreter einen Ausschuss bilden. Für jede Favela gibt es eine solche Stelle, eine Art kleine Regierungsvertretung, wo alle alltäglichen Fragen oder Konflikte, die nach der Bebauung auftreten, erörtert werden. Ob noch etwas in Ordnung gebracht werden muss, Erweiterungen nötig sind und so weiter. Dies ist ein sehr wichtiges Instrument, damit alles gut funktioniert.
Man muss einen Weg finden, um zu koexistieren. Und in diesem Sinne lehren uns die Favelas etwas, postulierte der französische Philosoph Jacques Derrida. Einverstanden?
Ja, vollkommen. Jacques Derrida spricht davon, dass eine weltweite politische Therapie nötig ist. Ich bin vollkommen einer Meinung mit ihm, wenn er sagt, dass wir heutzutage in einer entzweiten Welt leben, einer gespaltenen Welt, wo sich verschiedene Ethiken, welche die Globalisierung hervorbringt, gegenüberstehen. Mit einer Vielzahl von ethischen Haltungen, die die Globalisierung miteinander konfrontiert, scheint es unmöglich, sich einig zu werden. Und inmitten dieser Situation ist man auf der Suche nach einer politischen Therapie, mittels derer eine Waffenruhe erreicht werden kann. Dazu kann auch ein Projekt etwas beitragen. Für mich ist ein Projekt eine Waffe. Eine Waffe, um einen Waffenstillstand im sozialen Krieg zwischen den Integrierten und den Ausgeschlossenen, zwischen den Armen und den Reichen, zwischen den Benachteiligten und den Bevorzugten zu erreichen. Das Projekt ist ein Instrument, das einen Dialog ermöglicht, eine Annäherung. Es erlaubt, dass man sich gemeinsam Gedanken machen kann, um die Situation zu verbessern und einen Wandel zu schaffen. Und nicht, um noch mehr Waffen zu beschaffen und den Krieg zu verschärfen.
Auf welche Weise durchdringt die Globalisierung diese Viertel?
Natürlich liegen diese Viertel nicht außerhalb der Welt. Sie befinden sich auf unserer Welt und die Welt unterliegt den Kräften der Globalisierung. Zuerst dringt die Globalisierung durch die Technologie in diese Viertel. Dort gibt es große Empfangsantennen, sogar Kabelfernsehen. Manche Favelas haben eigenes Kabelfernsehen. 4 Kabelsender für die Favela und dann noch andere 4, 5 oder 6 Kabelsender, die zu einem Preis angeboten werden, den die Favela-Bewohner aufbringen können. Auf diese Weise haben sie ihr eigenes Verbreitungssystem, parallel zu dem in der formellen Stadt. Durch das Internet ist die Globalisierung ebenfalls präsent. Manche Favelas haben Websites und stehen so online in Verbindung, können miteinander kommunizieren und zeigen so der Welt, dass sie nicht nur in ihren Vierteln präsent sind. So beeinflussen sich das Globale und das Lokale, die allgemeinen Aspekte der Stadt und die individuellen Aspekte des Ortes und auch die Technologie, die Information, der Austausch zwischen den Menschen. Die Favela-Touren zum Beispiel sind in gewisser Hinsicht verächtlich und lächerlich. Aber es gibt auch einen positiven Aspekt. Wenn Touristen die Favelas besichtigen, geben sie dort Geld aus. Sie besuchen Restaurants, kaufen ein. Auch die Transportfirma ist aus der Favela. So steigen die Einnahmen und die Wirtschaft der Favelas wächst. Es werden Umsätze erzielt, die der Favela selbst zugutekommen. Es gibt Leute, die Jugendliche und Kinder ausbilden, damit sie für die Touristen als Fremdenführer arbeiten können. So wie jede andere Person, die Touristen in einer Kirche oder an jeglichem Ort der formellen Stadt führt, verdienen diese Jugendlichen somit auch Geld.
Ist Ihre Teilnahme an der Documenta 12 davon inspiriert?
Ja, natürlich.
In welchem Zusammenhang steht Ihre Arbeit in den Favelas mit dem, was Sie in Kassel präsentieren?
Es gibt eine Botschaft, die es meines Erachtens wert ist, vermittelt zu werden. Sie besteht darin, das Motto der Moderne, insbesondere Mies van der Rohe's, weniger ist mehr, wieder aufzugreifen. Ich denke nach wie vor, dass dies zutrifft und könnte noch hinzufügen, weniger kann mehr sein. Immer noch. Aber ich meine, weniger Gewalt, weniger Unterdrückung, mehr Investitionen, soziale Investitionen, mehr Toleranz. Man muss es also aus einem sozialen Blickwinkel betrachten, denn der soziale Aspekt ist auf dieser Welt einer der wichtigsten. Neben den wirtschaftlichen Angelegenheiten, um Arbeitsplätze zu schaffen, Bedingungen zu schaffen, um junge Menschen und auch alle anderen einzubinden, damit sie mit ihrem Schaffen eine produktive Tätigkeit ausüben können, die der Gesellschaft nutzt. In diesem Zusammenhang muss man darüber nachdenken, welche notwendigen Mindestanforderungen das engste Umfeld aufweisen muss, um dort leben zu können. Diese Mindesteigenschaften des Lebensumfeldes, das Konzept einer Wohnung, hat in unseren Augen nichts mit den Dimensionen zu tun. Was ich auf der Documenta 12 ausstellen möchte, hat mit einem bestimmten Erlebnis zu tun. Ich besuchte in einer Favela eine junge Familie, die in einem 15 Quadratmeter großen Raum wohnte. Als ich die Arme in die Höhe streckte, konnte ich die Decke berühren. Dabei kam ich darauf, dass die Höhe fast den Maßen von Le Corbusiers Proportionssystem, dem Modulor, entsprach, 2,26 Meter. Ein 15 Quadratmeter großer Raum mit einer Höhe von 2,26 Meter, in dem sich das Bett auf dem Boden befand, mit Möbeln, die fast japanisch wirkten und in denen die verschiedenen Sachen gut untergebracht waren. Der Boden und die Bezüge des Bettes, wo man sich auch setzen konnte, in harmonischen Farben. Ein Ort, der schön anzusehen ist. So kam mir der Gedanke, dass ein kleiner Raum, in dem alles vorhanden ist, das Bett, die Küche, ein einmal ein Meter großes Bad, ein sehr behaglicher und angemessener Ort für einen Menschen, sogar für eine Familie sein kann. In diesem Fall waren es eine Frau und ein Mann, die keine Kinder hatten. Eine große Wohnung ist also nicht das Entscheidende. Die Quadratmeter spielten keine Rolle. Wichtig war, sich in diesem Raum wohlzufühlen. Das Thema, das ich in Kassel zur Diskussion stellen will, ist der ethische Aspekt. In unserer gegenwärtigen Zeit gibt es eine solch große Nachfrage, so viele unterversorgte Menschen, vor allem in Lateinamerika, in Afrika und in vielen Teilen Asiens, die immer noch verhungern und keine Wohnung haben. Wir müssen also über bewohnbare, relativ kleine Räumlichkeiten nachdenken, die aber nicht unbedingt einer Standardnorm entsprechen müssen. Es müssen auch nicht unbedingt industrielle Fertigungen sein, eine Unzahl von identischen Räumen. Wir können jede Wohnung zweckmäßig gestalten, einzigartige Bauwerke schaffen, die gleichzeitig das Individuelle und den öffentlichen Raum, der in den Favelas inexistent ist, in Zusammenhang bringen. In den Favelas gibt es keinen öffentlichen Raum. Alles ist privat und was nicht privat ist, gehört niemandem. Über den Städtebau können wir erreichen, dass das Individuelle und das Gemeinschaftliche, der öffentliche Raum und die private Fläche miteinander sprechen. Mein Objekt, das ich auf der Documenta präsentiere, ist ganz klar aus der Lektüre der Favela abgeleitet. In ästhetisierter Form, um auch eine ästhetische Erfahrung auszulösen. Denn die Documenta hat nun einmal mit Kunst zu tun. Sie hat damit zu tun, das Leben in Kunst zu transformieren. Mein Referenzrahmen ist dabei das Leben in seinem minimalsten Ausdruck, die von Mittellosigkeit geprägte Favela, in welcher jedoch die Solidarität großgeschrieben wird, wo geteilt wird, wo es sogar einen Sinn für Schönheit und Ästhetik gibt, was man an den Farben, den verwendeten Materialien, den Klängen, der Struktur, der Form, wie man in einen Raum hinein- und hinaustritt und an viel mehr erkennen kann.
Herr Hauregi, vielen Dank für das Gespräch. Meine Fragen sind soweit beantwortet. Gibt es noch eine Botschaft, die Sie den Zuhörern mitteilen möchten?
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Eine Sendung wie diese kann dazu beitragen, Vorschläge auf einer nicht so fachspezifischen Ebene zu diskutieren wie in einer Fakultät. Mit dieser Freiheit ist es eher möglich, über unterschiedlichste Dinge zu sprechen, die die Architektur und die Stadt zum Gegenstand haben. Ich möchte den Menschen gerne mitteilen, dass man in meinen Augen immer sehr offen und wissbegierig bleiben muss. Es geht immer darum, offen zu sein, was Kunst, Technik, Gemeinschaftssinn und Solidarität betrifft. Und man muss offen sein für das, was sich anderswo zuträgt. So können wir sicherlich alle gemeinsam eine bessere Welt schaffen, eine harmonischere Welt, die nicht so entzweit ist wie die heutige.